Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Als ich den nächsten Beitrag, den Sie gleich hören, abgehört habe und vorbereitet habe, da musste ich mich, muss ich jetzt echt gestehen, an meine Kindheit erinnern. Die habe ich nämlich in München verbracht und das größte Ereignis damals, na klar, das waren die Olympischen Spiele 1972. Ich hatte natürlich den Dackel Waldi, das Maskottchen. Das war so ein Dackel aus Stoff mit türkisfarbenen Bauch und blauen Ohren und natürlich hatte ich auch ein Hemd mit den Farben drauf und wir haben unsere ganzen Ferien eigentlich im Olympiapark verbracht, weil wir gleich dran gewohnt haben, denn diese Spiele, die waren ja als heitere Spiele bekannt. Das war ein ganz großer Wurf für die junge Bundesrepublik damals und natürlich auch für die Stadt München und das hat man wirklich überall gefühlt, Kinder wie Erwachsene. Diese Chance, die wurde auch genutzt, sozusagen sich wieder mit der Welt zu versöhnen nach dem entsetzlichen Zweiten Weltkrieg, aber sie waren natürlich auch heitere Spiele mit einem tragischen Ende. Tobi Krone erzählt, was an diesen Tagen vor 50 Jahren in und um das Münchner Olympiagelände los war.
Unsere deutschen Freunde haben ihr Bestes geleistet, dieses Treffen der Jugend der Welt würdig zu gestalten.
Ja, die Deutschen sind wieder die Freunde. IOC-Präsident Avery Brundage lobt die Veranstalter, die ihre Spiele mit einer wahrhaft heiteren Olympia-Eröffnungsfeier beginnen, im spektakulären Olympiastadion unter dem Zeltdach aus Stahl und Polyester. Deutschlands führende Big-Band-Lieder haben ein schmissiges Medley für den Sportler-Einzug komponiert, mit damals noch ganz sorglosen kulturellen Anleihen aus der ganzen Welt. Natürlich gibt es dann auch ein bisschen bayerische Folklore mit einer Trachtengruppe, die zum Defiliermarsch einzieht, aber vor allem die 3500 Schulkinder mit Blumengränzen sollen einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Flower Power verkündeten die Münchner Kinder. Sie sind der Geist der Münchner Spiele, der Geist eines neu erstandenen Deutschland,
schreibt die US-Tageszeitung Daily Mail am nächsten Tag. Der erste Eindruck, er ist gelungen.
Olympia bot eine Chance für die Reintegration Deutschlands in die Weltgemeinschaft, wenn man so will. Man konnte ein verändertes, neues Deutschland der ganzen Welt zeigen,
sagt Ferdinand Kramer, Professor für bayerische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Und Reintegration, das galt nebenbei nicht nur für Deutschland West, sondern auch für die DDR, die nun auch vom deutschen Westen zum ersten Mal auf sportlichem Terrain anerkannt werden musste.
Bei der Vorentscheidung, die ja Mitte der 60er Jahre gefallen ist, ging es wohl auch darum, dass das IOC, das Internationale Olympische Komitee, zunehmend die DDR als eigenen Staat und Teilnehmer akzeptiert hat. Und insofern sah Willi Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Westdeutschland, die Chance für Westdeutschland, quasi eine Art Kompensation zu bekommen.
DDR!
Und so kam es denn auch. Der Osten bekam die offizielle Anerkennung als eigenständige Olympiamannschaft, der Westen den Austragungsort München. Gewonnen hat den Wettbewerb, zumindest in sportlicher Hinsicht, die DDR. Sie sollte Platz 3 im Medaillenspiegel belegen, Westdeutschland Platz 4. Und die beiden Deutschlands schenkten sich wenig.
Jetzt kommt Annegret Richter, sie läuft außerordentlich stark, sie läuft schnell. Innen die DDR, ja wie wird das aussehen? Und jetzt der letzte Wechsel, die Bundesrepublik liegt in Führung. Jetzt der Wechsel für Heide Rosenthal, sie hat einen Meter Vorsprung. Jetzt kommt Renate Stecher, Heide Rosenthal kämpft, kämpft, kämpft. Richtig kämpft sie, sie kann es schaffen. Goldmedaille, sie hat es gewonnen. Heide Rosenthal ist als Erste im Ziel. Renate Stecher für die DDR Zweite, Goldmedaille. 4x100-Meter-Staffel der Bundesrepublik. Ein fantastischer Lauf aller vier hier in dieser Staffel.
Am Abend ist Heidi Rosenthal Olympiasiegerin geworden. Das haben wir natürlich nicht mehr gesehen. So lange haben unsere Karten nicht gegolten. Ja, die waren nur für vormittags.
50 Jahre später stehen Marianne Beil-Preisler und ihr Mann Georg am Zaun des Olympiastadions auf einem Hügel und versuchen, einen Blick hinunter ins Stadion zu erhaschen, wo im Sommer 2022 die Leichtathletik-WM stattfindet. Und wo wenige Tage später wieder eine, diesmal gesamtdeutsche, 4x100-Meter-Damenmannschaft Gold holen wird. Das Ehepaar schwelgt in Erinnerung an Olympia.
Meine Eltern haben damals sich bereit erklärt, Zimmer zu vermieten für Gäste. Und dafür hat man Eintrittskarten gekriegt. Ja. Also, und da kommt man mal ins Olympiastadion gehen. Und mein Mann war zufälligerweise am gleichen Tag drin, bloß damals hatten wir uns noch nicht gekannt.
Schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Der Olympiapark war für ihn schon davor eine Spielwiese.
Als Kind sind wir, ich habe hier Skifahren gelernt am Schuttberg, ja, so komisch das klingt.
Auch die neue Nutzung des Parks während und nach den Olympischen Spielen war vor allem für die Bevölkerung bestimmt.
Sie taumeln hin und her und sie lassen sich fallen und sie spielen etwas, mit dem Ball zum Beispiel oder mit dem Drachen oder sie machen, was sie wollen.
So drückte es der Landschaftsarchitekt Günter Grzimek viele Jahre später in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aus. Man muss wissen, dass es bis dahin in den meisten Parks verboten war, auf den Wiesen zu spielen oder zu liegen. Überhaupt waren die Olympischen Spiele damals ein großes Kunstvolksfest. Irene Meißner, Architekturhistorikerin an der Technischen Universität München.
Rund um den Olympiasee herum, die haben jeden Tag Theateraufführungen gemacht, ein Mitmachtheater, wo die Menschen mitmachen konnten. Es ist unglaublich gut aufgenommen worden und durchaus eben auch kritisch. Sie sehen da oben den Tim Ulrichs, den Künstler, der jeden Tag in das Hamsterrad gestiegen ist und einen Marathon gelaufen ist und damit natürlich überhaupt auch den Gedanken der Olympiade in Frage gestellt hat.
Olympische Spiele und Demokratie, ja, sowas ging einmal zusammen. Vom farbenfrohen Design über die lichte Architektur bis hin zum weitgehenden Verbot von Werbung sind diese Spiele wohl unerreicht. München 72, das sind Spiele, die damals noch weitgehend von AmateursportlerInnen ausgetragen werden, mit einigen Sensationen, wie dem 22 Jahre alten Schwimmer Mark Spitz aus den USA, der gleich 7-mal Gold holt und jedes Mal in Rekordzeit.
Und der Weltrekord ist nochmal gebrochen, 51-22. Also das ist unglaublich, was dieser Mark Spitz hier bei diesen Olympischen Spielen geleistet hat.
Die SportlerInnen wohnen ein paar Schritte entfernt vom Olympiapark im Olympiadorf, einer Siedlung aus Terrassenhochhäusern und kleinen Bungalows, die man heute als Tiny Houses bezeichnen würde. Sie bieten 50 Jahre später über 7000 Menschen Wohnraum und faszinieren bis heute etwa 80 ArchitektInnen, die hier leben, darunter Monika Mühlenbeck-Krausen, die sich als Studentin in die Anlage verliebte.
Ich bin da einfach gegangen und habe gesagt, wow, das hast du noch nie gesehen. Also das waren einfach, ja, einerseits Betongebirge, andererseits war aber auch grün. Man konnte als Fußgänger laufen, weit und breit kein Auto, weil die fuhren ja schließlich unter einem. Das hatten die Architekten damals wirklich genial erfunden für das Dorf. Das war sowas Besonderes, was es nirgendwo sonst in der Größenordnung und in der Dimension überhaupt gab.
Die Autos fahren unter den Fußwegen zu den einzelnen Tiefgaragen, während man oben im Grünen einkauft, sich im Amphitheater sonnt oder im kleinen Tümpel im Inneren der Anlage badet. So frei und unbeschwert hier das Leben für die Athleten 1972 ist, so leicht haben es leider auch die Attentäter der palästinensischen Terrororganisation Schwarzer September, die am Morgen des 5. September in ein Wohnheim eindringen und die israelische Olympiamannschaft als Geiseln nehmen. Hier ein Fernsehbericht.
Moshe Weinberg, Trainer der Ringer Israels und zwei Wochen vor seinem 33. Geburtstag, begriff wohl als erster in dem Haus Knollystraße 31, dass es sich hier um einen schweren Überfall handelte. Der gewichtige Mann warf sich gegen die Tür und blockierte sie. Die Terroristen schossen durch die Tür und töteten Weinberg. Durch dieses heldenhafte Eingreifen Weinbergs gelang es aber, dass rund die Hälfte der Mannschaft Israels, die aus insgesamt 26 Sportlern besteht, aus einem anderen Ausgang flüchten konnte. Terroristen schossen hinter den Flüchtenden her.
Es kommt zu einer Geiselnahme und zu Verhandlungen mit den Geiselnehmern. Die fordern die Freilassung aller Palästinenser in israelischen Gefängnissen. Am Abend versucht die Polizei auf einem Fliegerhorst im nahen Fürstenfeldbruck die Geiseln zu befreien. Sie scheitert kläglich. Alle 11 Geiseln und ein Polizist sterben bei der Aktion. Der Historiker Ferdinand Kramer.
Das Attentat hat dann eben schreckliche Erinnerungen wachgerufen an schlimme Zeiten des Nationalsozialismus, Judenverfolgung, Menschen jüdischen Glaubens sterben in Deutschland. All diese Erinnerungen sind da wach geworden und eben immer wieder diskursiv erneuert worden.
Die Ereignisse sind ein kollektiver Schock. Doch während der Trauerfeier am nächsten Tag im Olympiastadion befindet IOC-Präsident Avery Brundage:
The games must go on.
Die Spiele gingen weiter. Und als sie zu Ende waren, löschte München, löschte Deutschland das Attentat für Jahrzehnte aus seinem Gedächtnis. Erst seit etwa 10 Jahren bemüht sich die Stadt um Aufarbeitung. Seit 5 Jahren gibt es eine angemessene Gedenkstätte. In einem offenen Raum, in die Olympialandschaft eingebettet, können Besucher Bilder und Fernsehausschnitte von damals sehen. Und noch einmal staunend miterleben, wie sich die heiteren Spiele in eine Tragödie verwandelten.